Ich will heute über ein Körperteil reden. Ne? Das ist klein, aber fein. Das ist, wie gesagt, aber mit dem schmecken wir und das brauchen wir zum Reden. Was ist es? Die Zunge, genau. Die Zunge. Ein Bildchen rangemalt. Nicht ich, sondern meine liebe Schwägerin, die hat von Berufswegen damit zu tun. Die Zunge. Die Zunge ist so wichtig, dass Gott sehr viele Male in der Bibel davon redet, im Alten wie im Neuen Testament. Aus dem Alten Testament möchte ich vorlesen, Sprüche 18, 20 bis 21, was Gott darüber zu reden oder zu sagen hat. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben, seien sie nun gut oder böse. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Das ist Altes Testament. Und der Jakobus im Neuen Testament schreibt auch einiges über unsere Zunge. Was da so den ganzen Tag über unsere Zunge oder aus unserem Mund rausschwurbelt. Also, Jakobus 3 sagt dazu, wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaun hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch unsere Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt auch unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unserem Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch auch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbaum pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Das sagt Jakobus dazu. Unsere Worte haben Macht, positiv wie negativ. Und Gott hat auch die Fähigkeit, Gott hat auch eine Zunge und hat diese Worte, auch seine Worte dazu verwendet, um Gutes und Positives zu schaffen. Das sehen wir im Schöpfungsbericht. Was hat Gott alles geschaffen? Was? Das? Die Erde. Was noch, Leonard? Genau. Was noch? Jonah, redet rein. Ich bin kein Lehrer. Müsst nur. Hä? Die Menschen hat er nicht mit dem Mund gemacht, die hat er wie geknetet. Genau, hat er auch geschaffen. Genau, Theo? Genau, Josef? Und genau, die Blumen. Ich lese mal vor, einen Schöpfungsbericht, ihr kennt alles. Sonne, Sterne hat Gott geschaffen, steht in 1. Mose, brauchen wir gar nicht weit blättern. Das steht drin, mir kommt es jetzt nicht weniger drauf an, was Gott geschaffen hat, sondern wie Gott geschaffen hat. Ich lese mal vor und betone das besonders. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und jetzt kommt's. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Und Vers 6, ich lasse immer mal was weg. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. Und weiter, Vers 9. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. Und weiter, Vers 11, und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Und so geht es immer weiter. Und wie Vers 20, dann sprach Gott, im Wasser soll es vom Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen. Ihr seht, Gott hat seine Zunge benutzt und seine Worte haben aus dem Nichts, es war nichts da, haben was geschaffen. Und diese wunderbare Fähigkeit hat auch Gott uns gegeben, hat uns unsere Zunge gegeben, damit wir was Positives schaffen. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, unsere Zunge dazu zu benutzen, was Gutes zu schaffen. Aber da wir Menschen sind, benutzen wir oft unsere Zunge, um auch negative, da kommen negative Worte raus. Wir haben die Fähigkeit, im Prinzip mit unseren Worten was Gutes zu bewirken, dass Leben rauskommt, wie es in Sprüche steht. Leben und Tod stehen in unserer Zunge Gewalt. Und ein Negativbeispiel war zum Beispiel, als der Mose vom Land Kanaan stand, hat er aus jedem Stamm, hat Gott ihm gesagt, aus jedem Stamm einen Mann gerufen, also insgesamt 12 Männer sind losgezogen als Kundschafter und sollen so ein bisschen mal rumgucken, wie das Land aussieht, was dort für Leute sind, wie die Begebenheiten sind. Und haben noch gesagt, der Mose zu den 12 Kundschaftern, bringt noch ein bisschen Obst mit, das können wir unter die Lupe nehmen und gucken. Wer erinnert sich, was zum Beispiel die vor Obst mitgebracht haben, kann man so schön im Kinderdienst erzählen, das sind die Männer, die das Riesending getragen haben auf dem Ast. Der Weinstock, genau, die Riesenweini, konnten sie bestimmt ganz lange davon essen. Und die sind zurückgekommen, die 12 Kundschafter, und haben erzählt, das steht im, genau, 4. Mose 13, 14. Was die erzählt haben, lese ich vor. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast, und du hattest recht. Dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an, haben sie bestimmte Weinberge gezeigt. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter. Im Gebirge die Hethiter, Hebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, ihr seid stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in den Besitz zu nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen Kaleb. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind ja viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen und wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Das haben die 10 Kundschafter erzählt, an den Israeliten. Und die Folge davon war, dass die Israeliten entsetzt aufschrien. Kapitel 14, die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in ein solches Land? Schließt es nicht alles vor, ich kürze das ab. Die hatten Ärger und haben gesagt, ach, wären wir lieber in Ägypten geblieben, dort war es besser, wer weiß, was jetzt noch auf uns zukommt. Gott darüber war sehr zornig. Sie, im Prinzip die 10 Kundschafter haben ihre Zunge dazu benutzt, Tod zu bringen. Sie haben erzählt, was nicht wahr ist, nämlich, dass sie gesagt haben, der letzte Satz, in ihren Augen waren wir klein wie die Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Die wussten ja gar nicht, was die anderen Völker über die Israeliten gedacht haben, weil sie haben ja nicht mit ihnen geredet. Die haben sich das eingebildet und haben das im Prinzip, was der Teufel ihnen ins Ohr gesetzt hat, diese Lüge groß gemacht und erzählt. Die Folge davon war, dass der Herr geantwortet hat, er will das ganze Volk vernichten, aber Mose ist in den Riss getreten und hat gesagt, oh nein Herr, bitte nicht, mach es bitte nicht. Was sollen die Ägypter denken? Bis hierhin hast du uns gebracht. Erweise deine Macht und sei uns gnädig. Und da antwortet der Herr Mose, ich will dem Volk vergeben, weil du mich, Mose, darum bittest. Aber die Folge war für die 10 anderen Männer, die Männer aber, die Mose als Kundschafter losgeschickt hatte, tötete der Herr sofort. Denn sie hatten die schlimmsten Gerüchte über das Land verbreitet und das ganze Volk in Aufruhr gebracht. Nur 2 von ihnen blieben am Leben. Wer war's? Du, ja, genau, Josua, genau. Und wer noch? Wie ist der andere Mann? Kaleb, genau. Nur 2 von ihnen blieben am Leben. Josua und Kaleb. Warum blieben die 2 am Leben? Weiß ich gesagt, genau, Lenard, was? Die haben die Probleme gesehen, die Leute waren ja wirklich riesengroß, aber die haben das Problem nicht riesengroß gemacht. Die haben gesagt, ja, das stimmt, aber mit Gott schaffen wir das, weil Gott uns das versprochen hat, deshalb schaffen wir das. Und die anderen haben das Problem riesengroß gemacht und ganz schlimm gemacht und haben nicht mit Gottes Hilfe gerechnet. und haben im Prinzip ihre Zunge dazu verwendet, Tod zu bringen. Also im wahrsten Sinne ist das eingetreten, was ich am Anfang gelesen habe. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, weil die 10 Kundschafter, die Männer, hat Gott sofort getötet. Das ist eigentlich krass. Und die 2, Josua und Kaleb, die durften am Leben bleiben, weil sie ihre Zunge beherrscht haben. Und das ist, also mich hat das erschreckt, das ist sehr eindrücklich, wie krass das ist, wie das auch wirklich buchstäblich eingetreten ist. Die Frage ist im Prinzip, ganz kurz gesagt, wer reitet meine Zunge? Ist es Jesus oder ist es der Teufel? Weil der Teufel weiß auch, wie viel Macht die Worte haben. Und er weiß auch, dass Gott uns die Fähigkeit, als er uns geschaffen hat, gegeben hat, Worte des Lebens zu sprechen, aber auch Worte des Todes. Und es gibt im Prinzip einen Kampf um unsere Zunge. Und wir haben die Wahl, wem wir die Zügel überlassen. Jesus oder dem Teufel. Und in der Bibel gibt es einige Tipps, was wir speziell mit tun können, dass uns das immer mehr gelingt, das zu sagen, was Jesus sagt. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, um nur noch Wahrheit zu reden. Das schaffen wir nicht, weil wir Menschen sind. Weil es gab nur einen Menschen, der über die Erde ging, der nie ein falsches Wort gesagt hat. Wer war das? Jesus, genau, da musste sich nie bei seinem Papa um irgendetwas um Vergebung bitten. Aber es geht, um mal ein Bild zu sprechen, Lineal, ich mal auf, 20 Zentimeter ungefähr, 0, 10, 20, 5, 15. Wir sind auf dem Weg, immer mehr wie Jesus zu werden. Bewegen uns hier und dass wir immer mehr das sagen, was Jesus sagen würde. Das kann 10 Zentimeter sein, das kann 11 sein, 12, 13, 14, 15. Das kann aber auch sein, dass wir uns mal in die Richtung bewegen und dann wieder in die Richtung. Es geht im Prinzip, dass wir immer mehr, dass unsere Zunge immer mehr wir beherrschen und immer mehr Worte herauskommen, die Leben bringen. Oder wie es der Paulus sagt, an jeder Rede, so, dass es dem Hörenden Gnade gibt. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, an jeder redet das, was dem anderen was nützt, was Segen bringt. Oder an der anderen Stelle sagt Paulus, rede sei alle Zeit mit Salzgewürz und in Gnade. Die Bibel gibt uns einige Tipps, wie das immer mehr geht, dass immer mehr Jesus unsere Zunge reitet. Eine Voraussetzung ist ganz wichtig, ich bin ein Kind Gottes. Also wenn Jesus an meine Herzenstüre klopft, mache ich auf und sage, Herr Jesus, du darfst reinkommen in mein Herz. Ich habe dich lieb, bitte vergib mir meine Schuld und du darfst immer mehr in mein Herzen wohnen. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist das Erste. Ich bin ein errettetes Kind Gottes. Das Zweite ist das Blut Jesu, was mich reinigt von jeder Sünde, da ich ja Mensch bin und auch jeder fällt und ich Worte rede, die anderen nicht zum Segen sind, erinnere ich mich an das Blut Jesu, was mich reinigt, was mich auch reinigt von toten Worten und von toten Werken. Und das ist auch genial zu wissen, weil wir ja jeden Tag Worte sagen könnten und können, die Jesus nicht gefallen. Und dann erinnere ich mich an das Blut Jesu und sage, Herr, vergib mir bitte, was ich jetzt für dumme Sachen gesagt habe. Ich will es immer wieder lernen. Und dann kommt das Blut Jesu, das beste Fleckenentfernermittel der Welt, und reinigt meine Zunge. Man kann auch sagen, wie es der Paulus gesagt hat, wenn ich ein Kind Gottes bin, ist mein Leib, das ist mein Leib, mein Körper, eine Wohnung vom Heiligen Geist geworden. Und da ja meine Zunge mit zu meinem Körper gehört, wohnt auch dort der Heilige Geist. Und dann kann ich einfach im Glauben sagen, Herr Jesus, ich lege dein Blut auf meine Zunge und ich glaube, dass das, was bewirkt, dass meine Zunge immer mehr von dir beherrscht wird. Das ist sozusagen, das muss man ja nicht laut sagen, dass es meine Klassenkameraden hören, denn ich habe ja kein Blut an meinen Händen und schmiere das auf meine Zunge. Sondern ich kann das sagen, ich nehme das und ich spare das Blut und glaube es daran, dass das, was ich jetzt mache, das Blut, meine Zunge immer mehr verändert. Das war das Zweite. Das Erste, ich bin ein Kind Gottes, ein errettetes Kind Gottes, das Zweite ist das Blut. Das Dritte ist, male ich noch an, hier habe ich es hingelegt, es gibt eine Straße oder eine Verbindung zwischen meinem Mund, na, ich mache meinen Mund, so, schwupp, Straße und meinem Herzen. So. Das sagt doch Jesus. Er sagt das im Matthäus 6,45. Ich lese vor. Wenn ein guter Mensch spricht, widersprechen, also meine Zunge, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was am Guten in seinem Herzen ist. Hier. Ein Mensch mit bösem Herzen ist innerlich voller Gift und alle merken es, wenn er redet. Denn wovon das Herz gefüllt ist, das spricht der Mund aus. Das ist eine wichtige Information, die Jesus hier gibt. Wenn ich möchte, dass immer mehr gute Worte aus meinem Mund rausschwubbeln, muss ich mein Herz angucken. Was oder wovon ist mein Herz gefüllt? Und wieder, es geht wieder darum, nicht perfekt alles nur Plusse hier zu sehen. Das schaffen wir nicht, weil Menschen sind, sondern es kommt wieder im Lineal gesprochen an, was beherrscht mein Herz? Wovon ist mein Herz, ich male das mal hier unten hin, primär gefüllt? Sagt mir mal, was kann Plus sein? Was wir merken bei Plus, was für Gefühle, die sich in meinem Mund äußern, wenn ich rede? Was? Sag's doch mal. Positiv, sag mal was, irgendwas, ein Beispiel. Woran merkt man das? Wenn ich fröhlich bin, Freude. Wenn ich fröhlich bin, was mache ich da, wenn ich fröhlich bin? Ja? Genau, ich lache, das sieht man, mein Mund verzieht sich, genau. So, das ist nicht fröhlich, ist mir schlecht gelungen. So, schwupp, ungefähr, so. Fröhlich, was kann ich noch sagen, wenn ich fröhlich bin? Ich singe, ich male eine Note hin. Ich singe, genau. Oder pfeifen. Das merkt man. Sag mir was für negativ. Jesus sagt, wenn ein Mensch voller Bitterkeit ist, hört man das auch aus, merkt man das auch. Was ist, ich sage irgendwelche Gefühle oder das merkt man ja. Schimpfen, genau. Lügen. Was ist da in mein Herz noch drinne? Traurigkeit, genau. Wut, genau. Traurigkeit, Trauer. Wut. Ärger. Genau. Das alles hat eine Verbindung zu meinem Mund. Andere und ich selber höre es, wenn ich ärgerlich bin. Das sehr deutlich. Und genau, und das muss ich wissen, dass es diese Straße, diese Verbindung gibt. Wenn ich also möchte, dass immer mehr Positives aus meinem Mund rausgeht, muss ich an mein Herz gehen und wiederum brauche ich Jesus. Und ich kann den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft, zu sehen, was ich im Herzen habe, weil manchmal sehe ich das nicht schlecht. Und dann kommt auch liebevoll der Heilige Geist mit der Taschenlampe und zeigt mir das, was in meinem Herzen ist. Und das Ziel ist, nochmal sage ich, das Ziel ist, dass aus meinem Mund immer mehr was rauskommt? Süßes Wasser und nicht bitteres Wasser. Wenn ich die Wahl habe, jetzt ist Wasser drin und ich tue Salz rein. Schmeckt das gut oder eklig? Genau. Wenn ich die Wahl habe zwischen dem und dem trinken, was würdest du nehmen, Lydia? Die Limo, genau. Und so ist es, dass es Jesus will, dass aus meinem Mund immer mehr Limo oder Cola oder Fanta oder Sprite fließt und nicht Wasser mit Salz. Das ist eklig. Und ich muss meine Zunge trainieren, weil das ist ein Muskel. Diese Zunge hier, diese Zunge muss ich trainieren, wie ich meinen physischen Muskel trainieren muss. Zum Beispiel weiß ich, irgendwann stehen jetzt der Stadtcrosslauf an um den Schwanteich. Am 15.10. Ich muss trainieren, Minimum im Sportunterricht. Wer noch ganz viel Lust hat, dann abends sich noch aufraffen und Runden rennen. Ne? Genau. Wer damit dran teilnehmen will und Minimum dort aufs Treppchen steigen will, muss seinen physischen Muskel trainieren und seinen Hintern hochheben und rennen. Und so muss ich das mit meiner Zunge genauso machen. Ich muss meine Zunge trainieren. Wie mache ich das? Das ist die hüpfende Frage. Wie mache ich das, dass immer mehr in meinem Herzen positive Dinge sind, mein Herz immer mehr und dass dann diese Verbindung ist und aus meinem Mund Worte der Wahrheit kommen. Das mache ich mit Wort Gottes. Zum Beispiel, ich lese gerne in der Bibel oder lerne Bibelverse auswendig. Ich weiß, dass es einige Kindergruppen machen, Bibelverse auswendig lernen oder auch Fernzeit zu Jesus, den Bibelvers, den er auswendig gelernt hat. Oder einfach Psalm 23 lesen. Dass ich da immer mehr meine Zunge trainiere und gucke, was sagt das Wort Gottes dazu. Noch einmal, das Ding ist nicht zu sagen, immer nur zu denken, ich darf jetzt kein falsches Wort reden, weil Gott braucht keine Perfektionisten, das ordnet im Krampf aus, sondern dass ich Gott sage, Herr, hast du meine Zunge, ich will immer mehr lernen, deine Worte zu reden. Und die eine Methode ist halt wirklich, Bibelverse auswendig lernen, sodass sie über meinen Mund, ich rede die laut, in mein Herz rutschen. Weil wenn ihr was lernen müsst, gerade in Musik, müsst ihr was lernen. Wie lernt ihr das? Wie lernt ihr ein Lied zu Hause? Was macht ihr da? Genau, ihr singt das laut und macht es nicht nur in Gedanken. Ihr singt das laut oder redet euch das laut vor. Und so prägt ihr euch das ein. Und genauso ist es mit Wort Gottes. Es ist wichtig, das laut auszusprechen, weil der Paulus sagt, das Wort ist dir nahe, zuerst deinem Mund und dann deinem Herzen. Also wenn das Wort Gottes in mein Herz fallen soll, ist es wichtig, das auszusprechen, zu reden und dann rutscht das runter, der Heilige Geist nimmt das und lässt das in mein Herz hineinrutschen. Wir haben vor uns gelesen von den 10 Kundschaften, und das war das Negativbeispiel, die ihre Zunge nicht beherrscht haben. Ich will euch von einem Mann jetzt erzählen, der das Prinzip angewandt hat, seine Zunge zum Positiven zu verwenden. Das war der Abraham. Gott hat Abraham versprochen, hat gesagt, Abraham, pack deine Sachen zusammen, los, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Was hat der Abraham gemacht? War der gehorsam? Der war gehorsam, der ist gegangen, hat seine Frau mitgenommen und seine vielen Tiere, seine Diener ist gegangen. Dann hat ihm Gott noch was versprochen. Was hat der Abraham versprochen bekommen von Gott? Ja, Melissa? Dass er genau, richtig, dass er ein Vater vieler Völker sein wird. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der Abraham noch keine Kinder hatte. Sarah und Abraham waren alleine. Und Gott hat ihm gesagt, auch wenn du schon alt bist, auch wenn du Opa bist, du wirst einen Sohn kriegen und du wirst ein Segen sein für viele, viele Völker. Das war zu einem Zeitpunkt, wie schon gesagt, der Abraham war sehr alt. Und menschlich gesehen, seine Sarah war ja auch sehr alt, die war nicht 20, sondern Minimum genauso alt, war es nicht mehr möglich, Kinder zu kriegen. Die Gebärmutter war vertrocknet, die Sarah konnte kein Kind mehr anfangen, der Bauch konnte nicht mehr wachsen. Und der Abraham auch nicht, konnte keine Kinder mehr zeugen. Das ist das, was der Abraham vor Augen hatte. Menschlich, medizinisch, unmöglich gibt es nicht, ich kann kein Kind mehr kriegen. Oder die Sarah, oder ich kann kein Kind mehr zeugen. Aber er hatte was viel Größeres in der Hand. Da hatte das Versprechen von Gott. Und jetzt hat er sich entschieden, der Abraham, ich habe das Versprechen von Gott, er hat mir das gegeben, ich werde Vater wieder vieler Völker. Vor Augen habe ich was anderes. Und er hat Gott vertraut. Und das ist unser großes Vorbild. Wenn mir Probleme gegenüberstehen, die menschlich gesehen unmöglich sind oder wenn Umstände enorm ungünstig sind, aber ich habe das, was in der Bibel steht, das Versprechen von Gott, wie reagiere ich dann? Gucke ich auf das Problem und rede wieder lineal 15 Zentimeter, wie schlimm alles ist, dass ich das niemals schaffen werde, die Arbeit, dass alles so schlimm ist und der Lehrer so doof ist. Und 5 Zentimeter, ja Herr, ich vertraue dir. Du hilfst mir, ich glaube das. Oder umgedreht, rede ich 5 Zentimeter über meine Ängste, das ist normal, weil wir Menschen sind, und da ich, mal sehen, ob ich das schaffen werde. Und 15 Zentimeter, Herr, ich vertraue dir, ich lobe dich, ich gebe dir alle Ehre darüber. Darauf kommt es an. Und das hat im Prinzip der Abraham lernen dürfen. Gott hat ihn immer wieder dazu ermutigt, denn der hieß nämlich nicht immer Abraham, da hieß Abram. Schreib's auf. Abram hieß da nämlich. Ich schreibe es hier oben hin. Abram. Und Gott hat ihn ermutigt, um ihn weiter im Glauben zu halten, hat Gott seinen Namen geändert. Auf Abraham kam was dazu, das H und das A. Und das heißt so viel, Vater vieler Völker. Und das war die Methode von Gott, den Abraham über die Zeit zu helfen, denn es lagen 20 Jahre dazwischen. Zwischen dem, dass Gott zu ihm gesagt hat, du wirst einen Sohn haben, du wirst Vater vieler Völker sein. Und als dann wirklich die Sarah einen Sohn bekommen hat, 20 Jahre lang, lag dazwischen. Und da kann man eigentlich schon mal schwach werden im Glauben, auf alle Fälle Zweifel, Enttäuschung und Ärger und Wut hochkommen und Frustration. Und Gott hat dem Abraham immer wieder geholfen. Und unter anderem den Namen geändert in Abraham. Und immer wenn die Sarah gerufen hat, Abraham, komm mal her, heißt das so viel übersetzt, Vater vieler Völker, komm mal her. Und der hatte noch keinen Sohn. Das war eigentlich ganz lustig, aber somit hat Gott den immer wieder ermutigt im Glauben, du wirst ein Vater vieler Völker sein. Und das im Prinzip war die Methode, die Abraham geholfen hat, die Zeit von 20 Jahren zu überstehen und zu warten. Er ist auch mal schwach geworden. Siehe, Hagar mit Ismael hat verheerende Folgen gehabt. Aber Gott hat ihm geholfen, das wirklich zu überstehen und wirklich im Glauben zu wandeln. Und das ist unser großes Vorbild, der Abraham. Und immer wieder zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und seine Zunge dazu zu verwenden, du hast mir das versprochen und ich glaube dir. Es ist schwer, aber mit dir überspringe ich jede Mauer. Und dazu können uns Freunde helfen, dazu können uns die Eltern helfen, wenn wir zusammen beten. Oder Kinderdienstmitarbeiter, wenn ihr Vertrauen habt, zu denen könnt ihr auch gehen. Und mit den Beten und Reden. Im Prinzip das und sagen, ich komme damit nicht klar, bitte helft mir. Und so können wir zusammen im Wort Gottes suchen und sagen, das sagt Gott dazu, komm, wir beten zusammen, das wird schon. Zum Abschluss möchte ich noch einfach persönlich erzählen, wie Gott genau mir das Prinzip gelernt hat, oder ich musste die Lektion lernen, wie er es Abraham gelernt hat, zu warten. Ich hatte 2011 einen Bandscheibenvorfall. Das ist so hinten an der Wirbelsäule, müsst ihr vorstellen, Wirbelsäule ist wie ein Schaschlikstab. Fleisch, Zwiebel, Paprika. Und die Zwiebel ist die Bandscheibe hier bei mir. Und die ist rausgerutscht. Und neben meiner Wirbelsäule sind Nerven. Und in die Bandscheibe, quasi die Zwiebel in Anführungsstrichen, hat mein Nerv abgeklemmt. Das waren enorme Schmerzen. Hier linkes Bein runter zu. Tat alles weh, ich konnte nicht mal richtig laufen, geschweige denn rennen. Meine Lieblingstätigkeit, rennen konnte ich nicht mehr und auch nicht hüpfen. Ich konnte nur humpeln, weil es so weh tat. Das war im April 2011, als ich dann von dem Arzt, als ich dann in der Röhre war, MRT, dann nach Hause gefahren bin von Glauchau, hatte ich wie gehört, ich werde wieder springen können wie ein Mastkalb. Habe ich gedacht, super, das kann ich ja jetzt überhaupt nicht. Doch Herr, ich vertraue dir. Ich habe dann eine liebe Schwester angerufen, es war die Susi, habe ich das erzählt. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, einen kleinen, und hat sie gesagt, aber in der Bibel steht, Romy, du wirst wieder springen können wie ein Mastkalb. Sag ich, super Susi, die Bibelstelle habe ich auch, weißt du, wo die steht? Und die sagte, nein, habe gesagt, gut, mach nicht. Und dann habe ich das meiner Schwiegermutti erzählt und sie wusste, wo die steht, der Ulrike, der Oma Ricke. Nämlich in Malachi 3, Vers 20, da steht, die den Namen des Herrn fürchten, denen wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter ihren Flügeln. Sie werden hinausgehen, springen wie ein Mastkalb. Da habe ich mich gefreut, sage ich, herrlich, Herr Jesus, danke, das ist genau die Bibelstelle, die ich brauche. Ich brauche Heilung und ich will wieder springen können. Da habe ich jetzt bei mir gedacht, du hast eine Bibelstelle. Das Wort Gottes ist Medizin für deinen ganzen Leib, so steht es in Sprüchen. Genau die Bibelstelle brauche ich. In Bordeaux ist die Sache gegessen, bist du schmerzfrei. Das habe ich gedacht, damals, April 2011. Das Ganze hat sich ein Jahr hingezogen. Bis 2012 hatte ich Schmerzen, nicht durchgängig Schmerzen. Hätte ich es damals gewusst, schrecklich. Aber im Nachhinein bin ich froh. Im Prinzip hat Gott mich so weitergeführt. Ich hatte die Bibelstelle und ich habe gesagt, hey Jesus, ich vertraue dir. Wir haben dann noch, das war mal Freitagabend, im Jups gebetet für mich, ganz kühne Gebete, dass ich wieder schmerzfrei bin. Genau wie es in der Bibel steht, Hände aufgelegt, nächsten Tag aufgestanden, Schmerzen. Ich hatte wieder Schmerzen und besonders schmerzhaft ist es, wenn man Bandscheibenvorfall hat, wenn man liegt und sitzt. Also sind die Haupteigenschaften dann, wenn man Bandscheibenvorfall hatte, stehen und laufen. Und damit es nicht gar so schmerzhaft ist, es hat mich etwas ermutigt. Da heißt, du hast mir das gegeben, ich vertraue dir. Und so hat mich Gott Stück für Stück gelehrt, im Prinzip die Verheißung, die er mir gegeben hatte, ich werde wieder springen wie ein Mastkalb, sagen, Herr, ich nehme das in meinen Mund, ich knete das, ich habe das noch nicht vor Augen, doch ich vertraue dir. Dann hat mir über die Zeit geholfen, über dem Jahr, war ja Gott sei Dank noch ein Jahr, wenn ich an Abraham denke, die 20 Jahre ist das ja nichts dagegen. Ein Jahr lang hat mir dann noch eine liebe Schwester, das war die Silke, mit der habe ich jeden Tag telefoniert, die hat mir zusammen so ein Buch, glaube ich, 30 Tage der Heilung, ne? Das war das Buch, genau, 30 Tage der Heilung, haben wir das durchgezogen, war ein Bibelvers, ein kurzes, wie bei Kenneth Hagin ungefähr, was über die Heilung, Bekenntnis. Das hat mir wirklich geholfen, in dieser Zeit, dass meine Glaubensfahne oben geblieben ist und dass die nicht runtergefallen ist, sondern dass ich immer wieder gesagt habe, Herr, ich vertraue dir. Ich habe dann angefangen, Abendmahl zu feiern, mit mir selber oder je nachdem, wenn mein Mann da war. Und gesagt, hey Jesus, in deinen Wunden ist mir Heilung zuteil geworden und dafür danke ich dir. Dazu kam noch, dass ich dann im Sommer schwanger geworden bin mit der Cora, mit dem vierten Kind. Ich musste sofort alle Schmerzmittel absetzen. Prednisolon hatte ich damals genommen und Ibuhexal. Durfte ich nicht nehmen mehr, weil wäre zu gefährlich gewesen. Das war für mich ein totaler Hammer, weil ich ja gedacht habe, Hilfe, wie hältst du das aus? Ohne Schmerzmittel, du bist schwanger, wie geht das weiter? Aber Gott war so lieb zu mir. Er hat gesagt im Prinzip, ich vertraue dir, ich habe Großes noch mit dem Kind vor. Ich wusste ja nicht, dass es Decora wird, ein Mädchen. Und das hat mich im Prinzip über Wasser gehalten. Und die Bibelstelle, die auch der Sebastian reingeschrieben hat, in den Monatsplan, ich glaube Psalm 127 war es. Kinder sind ein Geschenk von Gott. Ist es 127? Ja, ne? Kinder sind ein Geschenk von Gott. Und wer sie bekommt, wird reich belohnt. Genau hier. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Und wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Das hat mir in der Situation richtig geholfen, da nicht in totale Krise zu sinken, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, und das gilt auch fürs vierte Kind, auch wenn ich Schmerzen habe, du hilfst mir. Ich war dann noch beim Arzt, im Oktober hatte ich dann noch so schlimm im Rücken, dass ich nur auf allen Vieren durch die Wohnung kriechen konnte. Ich hatte richtig Ärger auf Gott. Ich habe gesagt, wie tief denn noch? Ich krieche ja nun schon auf allen Vieren. Und Gott hat zu mir gesagt, ist noch nicht tief genug. Und das hat sich auch bewahrheitet. Ich bin dann noch zum Arzt gefahren dann und keiner wollte mich behandeln, weil ich war ja schwanger im fünften Monat. Keiner wollte mir eine Spritze geben, dass sich das mal wieder entspannt alles. Und die Ärztin in der Notaufnahme hat gesagt, was, Sie sind ja aus dem fünften Monat schwanger, wohin soll denn das noch führen? Ich habe innerlich gedacht, halt deine Klappe. Das habe ich ihr nicht gesagt. Ne? Ich komme nach Hause. Und an meinem Kühlschrank oder auf irgendeiner Wand in der Küche, an meiner Schranktür hing Psalm 20, so als Karte, abgedruckt, einfach frei übersetzt, die den Herrn anrufen werden, aufrecht stehen. Ich sage, genial, das brauche ich. Ich konnte ja nicht aufrecht gehen, ich bin immer so gelaufen, weil es mir so weh tat. Ich sage, genau das ist das, was ich brauche. Ich danke dir, Herr Jesus. Die Oberärztin von der Orthopädie konnte mir nicht helfen im Krankenhaus. Aber dieses Wort hat mir geholfen und ich habe das ausgesprochen und ich habe gemerkt, wie ich mich auffrischen konnte. Und ich sage, danke, Herr, dein Wort hat Macht. Dein Wort hat wirklich Macht, negative Umstände zum Positiven zu verwandeln. Das war es im Prinzip von mir. Ich würde gerne noch mit dem Gebet schließen. Wer möchte, kann gerne mitbeten, auch von Kindern. Ich will es langsam vorbringen, Satz für Satz. Wer will, kann gerne mitbeten. Herr Jesus, ich lobe und preise dich, dass du uns eine Zunge gegeben hast. Und ich bestimme meine Zunge dazu, mehr und mehr deine Worte zu reden. Du darfst, Herr Jesus, meine Zunge reiten. Dir zur Ehre und anderen zum Segen. Amen.